Deutschlandfunk. Der Tag.
Wie können die Ansteckungen mit Covid-19 verringert werden? Was sind Infektionsherde? Und welche Maßnahmen müssen ergriffen werden? Diese wichtigen Fragen werden ja gerade rauf und runter diskutiert. Mal sind es Familienfeiern, mal Gottesdienste, die da als Ursache ausgemacht werden. Aber immer wieder auch Partys und vor allem die jungen Menschen. Rücksichtslos oder egoistisch seien die, heißt es dann manchmal. Und klar, Partys oder überhaupt Ansammlungen von vielen Menschen ohne Abstand können Infektionsherde sein. Aber immer mehr entsteht der Eindruck von einem Us versus Them zwischen den Generationen. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Das habe ich mit einem Soziologen besprochen. Und mit unserer Brüssel-Korrespondentin habe ich über goldene Pässe in der EU geredet. Das ist eine schöne Umschreibung für das Erkaufen von Staatsbürgerschaften und damit das Erkaufen von gewissen Privilegien. Welche das sind und wie die EU dem Ganzen jetzt einen Riegel vorschieben will, das klären wir ebenfalls in dieser Episode von Der Tag im Deutschlandfunk am 20. Oktober 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Tanzen gehen, Konzerte besuchen, aber auch ein Auslandsjahr machen. Oder einfach ausgelassen den 18. Geburtstag oder den Schulabschluss feiern. All das ist gerade wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Und gerade bei jungen Erwachsenen stehen ja viele entscheidende Weichen für den weiteren Lebensweg an, beziehungsweise müssen diese jetzt zum Teil auf Eis gelegt werden. Und damit unterscheidet sich das Erleben der Pandemie von älteren und jüngeren Menschen, hat mir der Soziologe Michael Korsten von der Uni Hildesheim erklärt. Er untersucht mit seinem Team die Auswirkungen der Pandemie auf junge Erwachsene. Und mit ihm habe ich auch darüber gesprochen, warum es vielleicht nicht hilfreich ist, wenn man auf die jungen Leute schimpft als vermeintliche Infektionstreiber. Und ob der Eindruck in der öffentlichen Debatte von einem Alt versus Jung stimmt. Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hat gestern in einem Interview für mehr Verständnis für die Situation von jungen Menschen geworben und Toleranz und Empathie von den älteren Generationen eingefordert. Da geht Michael Korsten aber nur bedingt mit.
Naja, also es ist nicht ganz falsch. Ich glaube, dass eine gewisse Art des Aufeinanderzugehens beider Generationen sinnvoll ist, also auch nicht schaden kann. Ich finde es aber auch irgendwie problematisch, dass jeweils dann auch der Spieß gewissermaßen umgedreht wird, jetzt von den Älteren mehr Verständnis für die Jungen gefordert wird oder umgekehrt eben auch wiederum von den Jungen mehr Rücksichtnahme auf die Älteren. Ich glaube, man sollte das eher so versuchen, dass beide Generationen oder überhaupt die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft mehr gewissermaßen die Perspektive der anderen auch einzunehmen versuchen. Das ist sicherlich sinnvoll und vielleicht fehlt es an der einen oder anderen Stelle im Moment genau daran.
Sie haben ja aber mit jungen Menschen, jungen Erwachsenen gesprochen. Sie machen eine Untersuchung. In den vergangenen Monaten haben Sie ja da so Interviews zugeführt. Haben Sie denn da den Eindruck erlangt, dass es so, also es wird ja zum Teil gesagt, naja, die jungen Leute denken sich, wenn ich es kriege, dann wäre es ja nicht so schlimm, was ja auch nicht so stimmt, aber dass so eine Rücksichtslosigkeit oder vielleicht so eine Egaleinstellung ist. Haben Sie das bemerkt bei den Interviews?
Das ist eigentlich so in dieser extremen Form, würde ich sagen, keinem Interview genannt worden. Ich glaube, auch das ist eine Überspitzung. Junge Erwachsene nehmen sicherlich die Krise anders wahr, als dies ältere Personen in der Gesellschaft tun. Aber auch da muss man natürlich sagen, es gibt auch in allen Altersgruppen sicherlich Leute, die eher risikoavers sind und andere eben auch ein bisschen risikofreudiger. Das ist sicherlich eine psychologische Frage und muss sich auch nicht in einer Altersgruppe konzentrieren. Also man würde vielleicht auch das hier wieder zu stark generalisieren, wenn man nur die Risikofreudigen in der jungen Generation wahrnehmen würde.
Jetzt sagen Sie aber, junge Menschen oder junge Erwachsene nehmen die Pandemie oder die Auswirkungen, Einschränkungen anders wahr. Das wundert mich in gewisser Weise, weil ich mir denke, die Pandemie bedeutet ja für uns alle Einschränkungen. Also na klar sind das dann die älteren Menschen jetzt nicht unbedingt, die das Tanzen in Clubs vermissen, aber vielleicht ja schon das ins Theater gehen, die Freunde in der Kneipe treffen, einen Wochenendausflug machen oder was auch immer. Also inwiefern ist da trotzdem eine unterschiedliche Wahrnehmung, je nachdem, in welcher Lebensphase ich mich gerade befinde?
Ja, ich denke, man muss unterscheiden sozusagen zwischen einzelnen Einschränkungen, die jeder im Lebensalltag wahrnimmt, und Einschränkungen, die in Bezug auf die gesamtbiografische Perspektive wahrgenommen werden. Und ich glaube, entscheidender für das allgemeine Lebensgefühl oder für die allgemeine Lebensperspektive sind eben diese Entscheidungen mit gesamtbiografischer Relevanz. Und die finden nun verstärkt auch beim Übergang von Jugendalter ins Erwachsenenalter statt. Also man macht eben den Schulabschluss, man sucht sich eine Berufsausbildung oder studiert, man schließt vielleicht eine Berufsausbildung oder das Studium ab, man sucht einen Partner, man gründet vielleicht eine Familie, vielleicht gibt es auch schon Menschen im Alter so von Ende 20, die den Mut haben, sogar eine Entscheidung zur Selbstständigkeit, zur beruflichen Selbstständigkeit zu treffen. Also in dieser Altersphase kann man sagen, findet auch so etwas wie die Rush-Hour des Lebens statt, weil eben viele Entscheidungen in dieser Altersphase fallen, die biografische Weichenstellungen bedeuten. Und das macht jetzt eben die Unsicherheit in der Corona-Krise, also wo sich von Tag zu Tag, ist vielleicht ja von Tag zu Tag doch auch wiederum das Infektionsgeschehen ändern kann, wo es mal sozusagen zurückgeht oder wie wir es jetzt in dieser Phase erleben, wo es vehement ansteigt, kann man eben nicht über einen längeren Zeitraum planen und Dinge aufeinander aufbauend gestalten, weil eben dann wieder in einem Monat oder zwei Monaten die Situation sich verändert hat und das, was man vorher gemacht hat, nicht mehr so ganz auf die Situation vielleicht zu passen scheint. Und mit dieser Unsicherheit müssen dann junge Erwachsene eben gerade in Bezug auf biografische Weichenstellungen umgehen, und das ist ihr besonderes Problem. Vielleicht noch hinzugefügt, deswegen geht es den jungen Leuten nicht unbedingt schlechter oder besser als den Erwachsenen. Man sollte wirklich bedenken, es geht ihnen anders und sie sind mit einer anderen Problemkonstellation befasst.
Einfach weil, also ich fasse es nochmal so zusammen, wie ich sie jetzt verstanden habe, weil also in dieser Zeit Anfang bis Ende 20 so unglaublich viel biografisch passiert, anders als es jetzt vielleicht ist, wenn man, weiß ich nicht, über 50 ist, ist man in der Regel vielleicht schon eingerichteter im Leben. Ja. Und weil Sie sagen, die Unsicherheiten, vielleicht können wir darauf nochmal zu sprechen kommen. Was haben Sie denn festgestellt in diesen Befragungen der Jugendlichen und jungen Menschen? Das stelle ich mir vor, dass es einfach auch sehr viele Zukunftsängste da mit sich bringt, wenn man eigentlich gar nicht so weiß, kann ich meinen Schulabschluss regulär machen, kann ich mein Studium oder meine Ausbildung anfangen?
Ja, also ich glaube, eine ganz besonders unangenehme Sache ist, dass man eigentlich die Übergänge erfolgreich gestalten kann und gewissermaßen Effekte der Pandemie dann dazwischen kommen, indem man vielleicht sogar erfolgreich gewesen ist und nach dem Abschluss einer Berufsausbildung oder eines Studiums eine Stelle gefunden hat, aber nun gerät dieser Betrieb vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen in eine Schräglage, muss Kurzarbeit machen oder kann dann doch Leute nach der Probezeit vielleicht nicht übernehmen. Also dass man hier eben, obwohl man eigentlich ganz gut sozusagen bestimmte Schritte genommen hat, dann doch eben mit zusätzlichen Effekten rechnen muss, die die Situation durchkreuzen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, der sich für junge Erwachsene besonders stellt und der dann dazu führt, dass eben die Wirklichkeit, so möchte ich das nennen, eben mit einer gewissen Ungewissheit verbunden wird. Soziologisch hat man dieses Phänomen auch schon sozusagen in früheren Zeiten untersucht und man hat dann von ontologischer Ungewissheit gesprochen. Das ist der englische Soziologe Anthony Giddens hat das Wort geprägt und es meint eben, dass gerade die Rahmenbedingungen, die Eckdaten der Biografie in Ungewissheit geraten und dadurch mittelfristige und längerfristige Gestaltungen nicht auf das aufbauen können, was man zuvor erreicht hat.
Das heißt, man kann aber auch eigentlich gar nicht so richtig was machen, um dem entgegenzuwirken, weil egal welchen Plan man hat oder egal wie gut es gerade anläuft, es könnte immer noch was dazwischen kommen.
Genau, also es ist sozusagen eine erhöhte Kontingenz und man muss damit gewissermaßen rechnen. Das kann aber natürlich auch zu neuartigen Reaktionen führen oder auch zu andersartigen Reaktionen, dass man vielleicht Dinge aufschiebt, dass man eben nicht direkt vom Berufsabschluss eine feste Stelle sucht, sondern vielleicht erstmal etwas übergangsweise macht, vielleicht ein freiwilliges soziales Jahr oder so etwas. Das heißt, gerade werden jetzt auch Tätigkeiten attraktiv, die selber sozusagen so eine Art Moratorium, so eine Art Schwebezustand darstellen. Sie können dann eine Art Übergangslösung bieten, wo man auf der einen Seite aktiv ist, aber auf der anderen Seite sich auch noch nicht zu sehr festlegt, um mit dem Festgelegten dann vielleicht die falsche Entscheidung getroffen zu haben.
Jetzt habe ich am Anfang gesagt, man hat gerade in der öffentlichen Debatte so ein bisschen Eindruck von alt gegen jung. Das finde ich insofern bemerkenswert, weil am Anfang der Pandemie, als es für uns alle ja noch eine sehr neue Situation war, habe ich auch sehr subjektiv natürlich den Eindruck, aber hatte ich schon den Eindruck, dass diese Solidarität über alle Altersgrenzen hinwegging. Also Studierende haben irgendwie bei uns im Treppenhaus einen Zettel aufgehängt, gesagt, ja, wir gehen für euch einkaufen, wenn ihr das nicht selber machen könnt oder wollt. Und jetzt spürt man davon nicht mehr so viel. Würden Sie diesen Eindruck unterschreiben oder wie könnte man sich das erklären?
Also der Eindruck wird sicherlich also von der Tendenz her richtig sein und erklärbar wäre das natürlich auch damit, dass man am Anfang der Pandemie auch noch nicht so stark damit gerechnet hat, dass uns das so lange beschäftigen würde. Also man hat immer auch schon am Anfang der Pandemie damit gerechnet, wir können das überwinden, es wird vielleicht frühzeitig einen Impfstoff geben und man hat sich da vielleicht vorschnelle Hoffnungen gemacht und jetzt sieht man oder man bemerkt jetzt in der Bevölkerung insgesamt, dass die Pandemie nicht so leicht zu überwinden ist, dass wir jetzt in der zweiten Welle sind, dass der Erfolg der ersten Welle zwar gut war, aber wir jetzt in der zweiten Welle wieder vor ähnliche Probleme geraten. Und da ist dann auch das Durchhaltevermögen, wenn man es in Anführungszeichen setzt, stärker gefordert. Und ich denke, das verändert einfach die Perspektive auf die Gesamtsituation. Und man nimmt natürlich jetzt auch eher die Frage wahr, woran liegt das, dass die zweite Welle uns jetzt wieder so stark erwischt, obwohl wir doch eigentlich auch schon nach wie vor die Distanzregeln größtenteils eingehalten haben, wir die Atemschutzmaske getragen haben und trotzdem gibt es jetzt wieder dieses neue Infektionsgeschehen. Woran liegt es, dass unsere Maßnahmen nicht ausreichen? Wer hält sich vielleicht nicht ein? Und genau durch diese Differenz, wer hält die Regeln richtig ein, wer hält die Regeln nicht ganz richtig ein, wer hält die Regeln gar nicht ein, kommt jetzt einfach nochmal eine neue Unterscheidung in die Bewertung der Gesamtsituation.
Und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es den Begriff Moral Panic gibt. Mhm. Ist das damit gemeint, dass man also eine Art Schuldigen irgendwie sucht?
Ja, also der Begriff der Moral Panic, das sind im Grunde genommen Diskursdynamiken, gerade dann, wenn die Situation unübersichtlich geworden ist, wenn sie außer Kontrolle zu geraten droht, sucht man sozusagen nach einer Erklärung. Wenn es aber keine gute Erklärung gibt, begnügt man sich oft mit einfachen Erklärungen oder mit dem, was man dann so ungefähr weiß. Und dann weiß man eben, ja, da hat man was gehört von Hochzeitsfeiern, da hat man was gehört von, die Leute haben im Chor gesungen oder in der Kirche oder die Leute haben Party gemacht und so weiter. Nicht? Also dass man dann, oder sie sind in Risikogebiete gereist. Also alles das, was zwar einerseits so ein bisschen auch erlaubt gewesen ist, aber was dann eben auch vor einem Ermessensspielraum steht und dann wird jetzt an diesem Ermessensspielraum interpretiert, wie weit kann man den Ermessensspielraum auslegen, wann wird er zu weit ausgelegt und müssen wir dann irgendwie zurück zu vielleicht strengeren Regeln kommen und da wird eben gesucht ja, nach den Personen, die das vielleicht nicht so gehandhabt haben und die werden dann vorschnell vielleicht als Schuldige für die gesamte Situation genommen, obwohl sie natürlich auch nur einzelne Infektionsgeschehen ausgelöst haben.
Herr Kosten, zum Abschluss nochmal die ganz große Frage. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber sehen Sie die Gefahr und was könnte man tun, um dem vorzubeugen, dass Corona, die Corona-Pandemie zu so einem gesellschaftlichen Spaltkeil wird zwischen Generationen?
Ja, das kann sicherlich sein. Ich glaube, wir sind jetzt bei der zweiten Welle stärker in der Gefahr, dass es so eine Polarisierung der Gesellschaft geben könnte. Und aus meiner Sicht kann es uns helfen, wenn wir versuchen, wirklich die Lebenslage und auch vielleicht die Altersphase der Personen zu verstehen, die jetzt eben mit den Kontaktbeschränkungen und anderen Corona-Regeln zu tun haben und den Folgen. Und wenn wir ein bisschen versuchen, eben auch das aus der gegenseitigen Perspektive wahrzunehmen, und soweit gebe ich dann auch dem am Anfang zitierten Herrn Kühnert recht, dann kommen wir sicherlich besser aus der Situation heraus, als wenn wir uns gegenseitig Schuld zuweisen.
Und jetzt sprechen wir über goldene Pässe. Das klingt erstmal sehr glamourös. Und wenn ich so zurückdenke an Reisen, wo ich mit meinem EU-Pass an der Einreisekontrolle stehe, da hatte ich tatsächlich manchmal das Gefühl, das ist wie ein goldener Pass, mit dem man in viele Länder problemlos reinkommt. Der Begriff goldene Pässe meint aber etwas anderes, nämlich, dass ich mir einen Pass, also eine Staatsangehörigkeit, erkaufen kann und dann eben von den entsprechenden Vorteilen profitiere. Das ist zum Beispiel in Ländern wie Malta oder Zypern möglich. Die EU-Kommission, die geht jetzt dagegen vor. Sie hat heute ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Was das genau bedeutet und wieso das erst jetzt passiert, habe ich mit unserer Korrespondentin Bettina Klein in Brüssel besprochen. Aber von welcher Größenordnung reden wir da überhaupt? Wie viel kostet so eine Staatsbürgerschaft?
Nehmen wir mal das Beispiel Zypern. Da muss man angeblich für eine Immobilie 2 Millionen Euro hinlegen. Und dann muss man da aber gar nicht wohnen. Man muss da auch nie gewohnt haben. Man muss auch sonst keine Verbindung zu Zypern oder zu dieser Immobilie haben. Es reicht dem Staat Zypern schon aus, wenn ich diese hohe Summe dort investiere. Und dann kriege ich quasi als ein Dankeschön, kriege ich dann quasi so eine Staatsbürgerschaft, die ja mit einem europäischen Pass verbunden ist.
Und wer nimmt sowas in Anspruch? Also was ist der Vorteil davon?
Naja, das ist natürlich das Einfallstor in die Europäische Union. Und in dem Moment, wo ich Staatsbürger oder Staatsbürgerin eines einzelnen Landes der Europäischen Union bin, wenn ich dort einfach nur Geld hinlegen muss, um diese Staatsbürgerschaft zu bekommen, habe ich automatisch alle Rechte, die ich als Unionsbürger habe, in der Europäischen Union. Und da fällt natürlich vor allen Dingen ins Auge das Recht der Bewegungsfreiheit. Ich habe einen Pass aus Zypern und kann mich damit komplett frei, ohne jede Kontrolle, jetzt mal Corona-Ausnahmen abgesehen, in der gesamten Europäischen Union, im gesamten Schengen-Raum bewegen. Andere Vorteile gibt es natürlich auch. Und das ist ausgenutzt worden in der Vergangenheit schon. Das sind ja alles weitgehend Medienrecherchen, die dazu geführt haben, das offen zu decken. Wirklich von Leuten, die das als erstens als Geldwäscheautomat benutzt haben und zweitens eben kriminelle Hintergründe hatten und auf diese Art und Weise sich auch in die Europäische Union absetzen konnten und hier alle Vorzüge genießen konnten, die ein Staatsbürger der Europäischen Union hat. Also man sieht, das ist einfach eine relativ zwielichtige Geschichte und deswegen war es der Kommission jetzt auch wichtig, offensichtlich dagegen vorzugehen.
Ja, genau. Also zwielichtige Geschichte oder ein Einfallstor für auch kriminelle Machenschaften. Und die EU hat das ja auch schon seit langem eigentlich als ein Problem erkannt. Aber jetzt erst richtig reagiert, nämlich ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Warum hat das jetzt so lange gedauert, beziehungsweise was war der Auslöser, dass man jetzt da aktiv geworden ist?
Also neutral betrachtet dauert das hier immer oder vieles dauert hier einfach länger, bis die bürokratischen Mühlen anfangen zu mahlen. Alles muss gründlich geprüft werden. Es geht um Vertragswerke, das kostet auch Zeit. Also von daher begegnet man ja den Institutionen in Brüssel oftmals mit einer gewissen Ungeduld. So, das ist das eine. Das zweite ist, es ist der Eindruck entstanden, dass die neue EU-Kommission, die seit einem Jahr dran ist und gerade Frau von der Leyen hat man ja unterstellt, sie würde bei Rechtsstaatlichkeit nicht genügend zupackend sein. Gerade die Kommission hat doch zu erkennen gegeben, dass sie damit jetzt ernst machen will. Von der Leyen hat in ihrer ersten Rede zur Lage der Europäischen Union Mitte September den schönen Satz gesagt, europäische Werte sind nicht zu kaufen oder nicht zu verkaufen. Und das deutete für Insider schon an, man will jetzt wohl langsam ernst machen. Es gibt auch eine etwas andere Theorie, von der ich nicht sagen kann, ob sie wirklich zutreffend ist, aber sie kommt aus dem Europäischen Parlament. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Malta schauen, sozialdemokratische Regierung, Josef Muscat, langjähriger sozialdemokratischer Regierungschef dort. Die frühere Kommission, heißt es, habe da nicht so ganz genau eigentlich hinschauen wollen. Bösere Zungen sagen, man habe sogar versucht zu verhindern, dass man da zu sehr nachgräbt. Ich höre die Worte einer Männerfreundschaft, Juncker, Franz Timmermans, Sozialdemokrat, und Josef Muscat, auch Sozialdemokrat damals. Das ist der Fall Malta. Denn dort gibt es noch eher eine Öffentlichkeit inzwischen, die darüber diskutiert, als in Zypern. Das hängt zum einen mit der Sprache zusammen, dass in Malta weitgehend Englisch gesprochen wird, es einige verschiedene Zeitungen gibt. Aber auch der Fall der ermordeten Journalistin damals, Daphne Caruana Galizia, sie hat ja auch sehr viel geblockt darüber. In diesen letzten Jahren ist da unheimlich viel auch hochgekommen. Das ist jetzt sozusagen der Fall Malta. Also kurz gesagt, es gibt auch die Theorie, dass die frühere EU-Kommission nicht so wahnsinnig großes Interesse hatte, da nachzuforschen.
Trotzdem, jetzt will man dieses Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Und du hast gerade schon gesagt, Medienrecherchen haben dazu beigetragen oder haben zumindest nochmal einen Fokus auf dieses Thema gelenkt. Kannst du dazu nochmal Näheres sagen? Was wurde da genau recherchiert?
Ja, die Kollegen von Al Jazeera haben sich da quasi eingeschleust in politische Institutionen, haben dort gefilmt mit versteckter Kamera, haben sich als Interessenten, als Investoren ausgegeben. Und da wurde dann sehr schnell deutlich, wie offen man diesen Wünschen da begegnet ist. Und Al Jazeera hat dann auch nochmal zutage gefördert, dass viele der Leute, die dort goldene Pässe, die sogenannten, bekommen haben, gleichzeitig auch auf Listen stehen von Kriminellen, von Geldwäsche, Verdacht. Also das ist eine sehr, sehr ungute Mischung, die da zusammengekommen ist. Und das war jetzt vor knapp 14 Tagen, als diese Recherchen hochkamen. Das hat natürlich nochmal die öffentliche Debatte enorm befeuert. Daraufhin hat dann Zypern zugesagt, es würde quasi dieses Programm jetzt zunächst mal einstellen oder unterbrechen. Aber gleichzeitig war auch klar, sie werden es wohl in anderer Form dann doch fortführen. Also das alleine als Ansage war nicht genug für die Europäische Kommission, jetzt auf die Einleitung des Vertragsverletzungsverfahrens zu verzichten.
Ja, genau. Das habe ich mich nämlich gefragt, ob das nicht die Ankündigung aus Zypern eigentlich dann damit das Thema schon erledigt wäre. Sagst du jetzt nee. Was bedeutet denn jetzt genau die Einleitung dieses Vertragsverletzungsverfahrens? Also wie läuft das genau ab?
Ja, es ist ein Warnschuss, und um mal die schlechte Nachricht vorwegzuschicken, natürlich wissen wir, das haben wir auch in den Fällen Polen, Ungarn gesehen, dass das am Ende auch enden kann wie ein zahnloser Tiger, weil es dann ganz, ganz, ganz am Ende bräuchte es eben eine Einstimmigkeit, um da wirklich mit massiven Konsequenzen zu drohen. Es gibt auch mal den Unterschied zwischen einem solchen Vertragsverletzungsverfahren und einem Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7, das muss man auch ein bisschen auseinanderhalten. Also mit diesen Vertragsverletzungsverfahren, da laufen ja irrsinnig viele gegen viele, viele Staaten, auch gegen Deutschland aus verschiedenen Gründen. Das beginnt immer mit einem Brief, den die Kommission erstmal an das Land schickt. Das ist in diesem Fall jetzt geschehen, an Zypern und Malta. Diese Länder haben jetzt 2 Monate Zeit, darauf zu reagieren. Also sie können zum Beispiel sagen, oh, wir geloben jetzt sofort Besserung, wir schaffen das alles ab. Und dann wäre die Kommission zufrieden. Wenn das nicht zufriedenstellend zugesichert wird, dann sozusagen gibt die Kommission nochmal eine Meinung ab dazu. Und dann gibt es weitere Stufen in diesem Verfahren. Und das kann natürlich dann bis vom Europäischen Gerichtshof enden. Die Schwierigkeit ist nur, dass das Staatsbürgerschaftsrecht ist eben nationale Hoheit eigentlich. Also die Kommission musste jetzt sozusagen einen Dreh finden. Auf welcher Ebene ist denn jetzt eigentlich Unionsrecht, also das Recht der Europäischen Union, verletzt dadurch? Und sie kam eben auf 2 verschiedene Artikel. Das ist zum einen Artikel 4 Absatz 3 des Vertrages über die Europäische Union. Darin ist der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit vereinbart. Und die EU sagt, wenn Mitgliedstaaten im Voraus gegen eine festgelegte Zahlung oder eine Investition das verkaufen, dann verstößt das gegen die Vorstellung von loyaler Zusammenarbeit. Unter anderem deswegen, weil das Geld nur einem Land zugutekommt und der betroffene Investor aber sich Rechte in der ganzen Europäischen Union erkaufen kann dadurch. Und dann der zweite Artikel, der angeführt wird, Artikel 20 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, weil eben in der Tat die Integrität der Europäischen Union gefährdet ist, wenn man sozusagen sich hier einfach einkaufen kann und gar nicht kontrolliert wird, wer wird hier eigentlich Bürger? Und man kann quasi das normale Einbürgerungsverfahren eines Staates dadurch umgehen.
Jetzt hast du gesagt, diese Briefe wurden rausgeschickt an Malta und Zypern, aber nicht, oder das Vertragsverletzungsverfahren wurde nicht eingeleitet gegen Bulgarien, obwohl das auch im Gespräch war. Wie ist da der Stand?
Ja, an Bulgarien hat man zunächst mal einen Brief geschickt, noch nicht sozusagen im Sinne des Beginns eines Vertragsverletzungsverfahrens, sondern hat einen Brief geschickt und hat gesagt, wir rufen nochmal dazu auf, dieses Prinzip auslaufen zu lassen und wir möchten hier nochmal genaue Informationen haben, was da eigentlich passiert. Weil die Staaten halten da auch sehr die Karten an der Brust, geben sich da nicht offen. Also dazu hat man jetzt in einem Vorschritt sozusagen jetzt Bulgarien aufgefordert, wenn da keine zufriedenstellende Antwort kommt, dann könnte es sein, dass auch der nächste Schritt jetzt eben wie bei Zypern und Malta eingeleitet wird.
Und ein weiteres Land, was so im weitesten Sinne da in dem Zusammenhang noch immer ein Feld ist, Portugal. Da geht es nicht um goldene Pässe, sondern um sogenannte goldene Visa. Also man erkauft sich nicht gleich die Staatsbürgerschaft, aber man kriegt eben ein Visum, wenn man in Immobilien investiert. Davon ist jetzt aber gerade noch nicht die Rede, dass da irgendwas gegen unternommen würde, richtig?
Genau, das ist gut, das nochmal auseinanderzuhalten. Visa, das ist quasi nochmal eine Stufe unter den goldenen Pässen, eine Stufe unter Staatsbürgerschaft. Und in der Tat ist es so, in Portugal, aber auch in Bulgarien und auch in einigen anderen Staaten, ist es so, dass man quasi, das ist dann nicht ganz so teuer, dass man investiert und dann quasi ein Visum bekommt. Und in Portugal ist es wohl so, dass man aber, dass dieses Visum dann am Ende nach 5 Jahren dazu berechtigt, sich für die Staatsbürgerschaft zu bewerben oder die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Deswegen ist das natürlich auch ein Einfallstor, obwohl es rechtlich quasi eine Stufe drunter ist. Der Sprecher der Europäischen Kommission ist heute auch danach gefragt worden, was denn mit diesen Visa jetzt eigentlich ist. Und da hat er gesagt, ja, das ist eben gar nicht so einfach für uns, weil natürlich ein Visum ist auf einen Staat begrenzt. Damit kann man in anderen Staaten der Europäischen Union zunächst mal noch nicht sehr viel anfangen. Das ist ja auch wirklich korrekt. Andere Stimmen sagen aus dem Parlament zum Beispiel, man könnte letzten Endes, wenn diese Visa eben doch dann zur Staatsbürgerschaft führen, diese gerade beschriebenen Artikel eigentlich auch darauf anwenden. Also der Druck wird sicherlich weitergehen und man wird die Kommission auch dazu aufrufen, möglicherweise eben auch bei diesen Visavergabepraktiken einen Riegel vorzuschieben oder so ein Verfahren einzuleiten. Aber aus den gerade beschriebenen rechtlichen Gründen ist es wohl nicht ganz so einfach und das wird im Augenblick noch nicht verfolgt, aber beobachtet.
Und du beobachtest das Ganze auch weiterhin für uns. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung bis hierhin.
Klar, gerne.
Das war der Tag am Dienstag, dem 20. Oktober. Feedback erreicht uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, bedanke mich fürs Interesse und sage bis bald.